wieder da. Neues Jahr, neues Glück. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Mental Health sprechen, was ja ganz gut in den Gesundheitskosmos passt, den wir in den letzten Folgen hatten. Und dafür haben wir einen sehr spannenden Gast dabei. Seid gespannt.
Herzlich willkommen zu Turbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Happy 2023 allen da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns noch zuhört. Schön, dass wir wieder da sind. Hallo Maria.
Hallo Samuel, hallo.
Hallo Dominik nicht. Wir sind tatsächlich heute nur zu zweit unsererseits, weil der Dombe gerade mal wieder mitten im Umzug ist. Ich denke, er wird in der nächsten Folge, in der er dabei ist, ein bisschen darauf eingehen, warum es etwas...
Vielleicht ein bisschen spannend ist, das ganze Thema.
Tatsächlich sehr chaotische, spannende Umstände. Mal gucken, wie viel er davon erzählt. Das einzig Schöne an der Nummer ist, er wird jetzt für die nächsten Monate mit unser Nachbar sein. Direkt bei uns in der Nachbarschaft wohnt, aber wir sind trotzdem zu dritt, denn wir haben den lieben Carsten am Start. Hallo Carsten.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Hi.
Na Logo, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es freut uns sehr. Ich will kurz ein paar Worte über den Carsten verlieren, bevor wir in die Folge gehen. Weil es ist ja immer ein bisschen angenehmer, wenn ich dich beweihräuchere, als wenn du es selber machst. Deswegen würde ich mal quasi anfangen und du nimmst mir dann das Zepter aus der Hand und machst weiter mit den Basic-Sachen. Lieblingsfarbe, Alter, Schuhgröße.
So machen wir das.
Ganz schlecht beim Podcast.
Ja. Der liebe Carsten ist Saarländer seines Zeichens, Sternzeichen Saarländer. Wir haben uns vor, ich würde behaupten, roundabout 10, 11, 12 Jahren kennengelernt, weil er zu der Zeit noch mit der fantastisch guten Band Parachutes unterwegs war. Und ich hatte mit meiner damaligen Band das Glück, dass wir, ich glaube, eine Handvoll Mal spielen durften und wir uns seitdem irgendwie immer noch total gut verstehen. Wir haben uns das letzte Mal physisch in Köln bei Machine Gun Kelly zufällig getroffen, was richtig schön war.
Das war wirklich zufällig. Ich war auch ganz zufällig da, muss ich sagen.
Stimmt, du hattest nicht mal Bock da zu sein eigentlich. Wir schon.
Und dafür war's aber tatsächlich echt richtig gut.
Gell?
Also, das hat mich wirklich komplett überrascht. Das war ein Geburtstag von einem guten Freund von mir. Und der hat dann irgendwie so lange an mir rumgeredet und hat gesagt, ja, wir haben hier noch ein Ticket, komm mit. Habe ich dann gemacht und es war echt super.
Geil, richtig schön. Freut mich, dass auch du so einen schönen Abend hattest. Das war echt geil. War schön, dass wir uns da mal wieder in echt gesehen haben, weil wir haben uns davor viele Jahre nicht gesehen. Ich glaube, ab und zu mal zufällig irgendwo kurz, so die typische Veranstaltung wäre Boys Let's Fire im Schlachthof in Wiesbaden, wo man sich dann eigentlich so jedes Jahr sieht.
Genau, ja, so Familientreffen.
Genau.
Aber die Chance war natürlich auch relativ groß, dass wir uns gesehen haben, uns gefreut haben, uns zwei Minuten später wieder vergessen haben.
Richtig. Ganz genau.
Alkohol induziert vielleicht.
Eventuell, ja. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute dabei bist. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und du hast nicht nur ganz lange erfolgreich mit den Parachutes Musik gemacht, du machst jetzt mit deiner alten, wieder neuen Band, wenn man so sagen kann, namens Small State Musik. Stimmt das so?
Fast. Also Small State ist tatsächlich eine Band, die ich schon über ganz, ganz, ganz lange Jahre immer sehr im Herzen trage. Aber es ist tatsächlich die Band von sehr, sehr guten Freunden von mir gewesen und wir haben parallel Musik gemacht, also Small State und also tatsächlich sogar mit unserem Sänger, mit Max, eine Grundschulfreundschaft. Wir haben halt dann irgendwann unterschiedliche musikalische Wege eingeschlagen. Also wir sind ja mit Parachutes dann eher so in die Emo-Core, Post-Hardcore-Richtung gegangen und Max war schon immer so der große Fan von so California Punkrock und ist in die Richtung gegangen. Und dann ist das, ganz in der Anfangszeit haben wir sogar noch jede Menge Shows zusammengespielt, aber irgendwann ist das dann so ein bisschen auseinandergegangen. Und der Ex-Bassist von Small State ist dann Small State haben erstmal 2010 mehr oder weniger das Live-Spielen eingestellt. Die haben sich nur so ab und an mal getroffen, aber nichts mehr Neues veröffentlicht. Und der Ex-Bassist, der Christopher, ist dann in die USA ausgewandert.
Oh.
Und der hat amerikanische Wurzeln und hat dann gesagt, ab zurück in die Heimat quasi. Und als dann diese Small State Reunion Nummer, die ursprünglich mal nur für einen Geburtstagsauftritt angedacht war, dann anstand, hat Max einfach so gesagt, ey, du spielst ja Gitarre, dann kannst du auch Bass spielen. kannst du nicht das für die eine Show mit uns machen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt knappe 5 Jahre keine Musik mehr gemacht und konnte es mir eigentlich auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, nochmal Musik zu machen, also zumindest auf dem Level. Ich habe das dann immer mal so für mich zu Hause so ein bisschen gemacht und in Erinnerung an Parachutes geschwelgt, aber sonst war das eigentlich nie so das Thema, aber das hat sich dann in der ersten Probe egalisiert. Wir wussten, also wir haben uns zusammengesetzt, ich hatte mir irgendwie so 2 Songs vorher drauf gearbeitet und das hat dann so funktioniert, dass wir gesagt haben, komm, lass mal einen neuen Song schreiben, so, und dann zack, warst du halt wieder drin. Ja.
Geil, das ist schön. Ah, dann habe ich das aber falsch verstanden. Ich dachte, du hast auch schon früher bei denen gespielt. Aber so ist es ja dann irgendwie noch schöner eigentlich, dass du jetzt dadurch wieder mit einem Grundschulfreund zusammen Musik machst. Voll cool.
Genau, ja, und total.
Das führt mich dann direkt, bevor ich noch kurz auf deine redakteurische Arbeit eingehen möchte. Ist das ein Adjektiv?
Ja, das ist ein korrektes Adjektiv.
Echt?
Ja.
Okay, gut, weil es klingt irgendwie, es hat sich falsch angefühlt, während ich es ausgesprochen habe. Will ich dann aber direkt eine Anschlussfrage stellen an die USA-Connection, weil ihr habt dieses Jahr in Florida gespielt, auf The Fest. Kam das darüber oder hat das tatsächlich damit dann nichts zu tun gehabt?
Nee, das hat, also es gibt leider zum Ex-Bassisten bis auf mal so einmal im Jahr einen Geburtstagsgruß oder so, gibt's keinen großen Kontakt mehr. Schade, aber ich meine, ne, ihr kennt's auch, Leben verändern sich, ne, man hat andere Prioritäten und dann ging das so ein bisschen auseinander. Dieser Auftritt auf dem Fest, der auch für uns ganz, ganz völlig crazy ist und war, kam tatsächlich einfach über Fragen zustande. Also Max hat, unser Sänger hat ein Solo-Projekt und war vor ein paar Jahren schon mal auf dem Fest als Besucher und hatte dann ursprünglich mal für sein Solo-Projekt gefragt gehabt. Dann kam halt Corona, dann ging das alles nicht. Also es war so ein loser Kontakt mit dem Tony, dem Veranstalter von The Fest, da. Und als dann irgendwo klar war, wir haben ein neues Album und die ersten Mixe fertig waren oder das erste Master fertig war, hat Max ja gesagt, komm, ey, ich schick dem das einfach mal gucken, was passiert. Ne?
Aha.
Jetzt muss man sich's natürlich so vorstellen, The Fest ist für eine Band in unserer Größenordnung natürlich ein glorifizierter Urlaub.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, du bezahlst ja alles selbst, du leistest dir dort dein Equipment zusammen, weil du kannst dir halt einfach kein Arbeitsvisum leisten, für da rüber zu gehen und eine Show zu spielen. Ne? das war's dann auch. Also es war einer der schönsten Urlaube, die man sich überhaupt auf der Welt vorstellen kann. Man hat sich als, man könnte es auch so ein bisschen als Teambuilding-Veranstaltung natürlich irgendwie sehen. Ne? Wir sind eh schon echt dicke miteinander. Aber das war dann halt nochmal so ein Schritt, wo du dann irgendwie auch nochmal, wenn du so tagelang aufeinander sitzt. Ich meine, wir sind jetzt halt aufgrund der familiären Backgrounds der anderen Bandmitglieder, können wir jetzt nicht irgendwie wochenlang touren. Das würden die Frauen und Kinder der Herren, glaube ich, nicht so gut finden. Deswegen ist das dann, ja, das war einfach so eine, das machst du einmal im Leben.
Ja.
Die Chance haben wir uns dann einfach nicht nehmen lassen, haben gesagt, wir machen das.
Ja, ey, völlig zu Recht. Ich hab's auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt, einfach weil ich so neidisch war, weil es so geil aussah, was ihr alles gemacht habt.
Und war super.
Deswegen total, total geil. Das war sehr, sehr schön anzuschauen. Ich meine, ja, total krass. Ich meine, wie lange habt ihr davor wieder offiziell zusammen Mucke gemacht? Vielleicht ein gutes Jahr oder sowas vermutlich dann und dann eine Show in Florida auf ein Fest.
Ja, also so ein, ich würde auch sagen, 1,5 Jahr ungefähr war das dann, ne? So das, und in dem 1,5 Jahr, es war ja wirklich so, wir haben diese Reunion, also der Geburtstag, der fand so in der Form nie statt. Dann haben wir gesagt, okay, ja, ne, jetzt sind wir aber angefixt, dann haben wir irgendwie so erstmal in dem alten Studio, wo wir früher auch mit Parachutes alles aufgenommen hatten, wo Fjord früher alles aufgenommen hatte, haben wir dann 3...
Beim Hilfili?
Genau, richtig. Ah, ja, ganz genau. Ja. Da waren wir dann und haben 3 digitale Singles aufgenommen gehabt, wo wir gesagt haben, komm, einfach mal, um auch so rauszufinden, wer ist denn von alten Fans vielleicht noch da, wen kriegen wir Neues oder so dazu. Das haben wir dann so gemacht und das Feedback war halt wirklich, ja, also für uns auch wieder unfassbar. Und wir haben so gedacht, Alter, ne, die Band gab's fast 10 Jahre nicht. Und da waren dann trotzdem noch Leute, die Interesse hatten. Und ja, dann haben wir eine Reunion-Show gespielt bei uns in Saarbrücken, die irgendwie 3 Monate ausverkauft waren. Wir wollten aber nicht hochverlegen, weil wir gedacht hatten, so, alles klar, jetzt hast du 220 Tickets verkauft. Wenn du jetzt in eine größere Location gehst und verkaufst 250 Tickets, ist alles doof.
Ja, richtig.
Also machst du das nicht. Ne? Und dann haben wir die da gespielt und dann kam Corona.
Ja.
Also das war wirklich so, ne, kam alles zum Halten, alles zum Stehen. Und dann haben wir auch ziemlich alle anderen Bands, denke ich mal, haben wir uns hingesetzt und gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Eigentlich war der Plan jetzt erstmal zu spielen und dann mal zu gucken, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir, wie andere Bands auch, haben wir entschieden, na komm, dann kann man jetzt auch ein neues Album schreiben. Dann ist ja jetzt auch egal. Ne? Ja, das haben wir dann gemacht, hat alles super funktioniert und dann kamen wirklich auch so ein paar größere Support-Sachen dazu. Die Nummer in Gainesville verrückt, hier unser größtes lokales Festival, das Rocco del Schlacco, haben wir die Hauptbühne eröffnet, völlig verrückt, also total, also für uns unfassbar, weil wir uns alle A, nicht als Musiker sehen und B, nicht als besonders gute Band. Also da gibt's einfach ganz viele andere, die deutlich besser sind. Ich glaube, was wir mittlerweile können von, wir haben keinen Bock auf Social Media zu, okay, wir versuchen uns eine gewisse Präsenz zu schaffen oder das zu tun, was wir leisten können. Da gibt's mit Sicherheit andere, die dir sagen, ist alles noch immer viel zu wenig. Aber für den Rahmen, in dem wir uns bewegen, ist das, glaube ich, ganz okay.
Auf jeden. Also das ist mehr als okay.
und so dieses, glaub einfach auch, es ist auch das, was ich immer, wenn ich Interviews mit anderen Bands führe, so diese Authentizität und sich selbst nicht zu ernst nehmen. Das ist einfach, das sind so Sachen, die sind extrem wichtig, weil derjenige, der vor der Bühne steht oder der deine Songs anhört, der checkt das. Der hat so viel Musik in seinem Leben gehört, der kapiert, wenn du ihn verarschen willst oder nicht. Außer du bist, glaube ich, Bring Me the Horizon Fan, dann kann es schon sein, dass es irgendwie furchtbar wird. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, klar. Okay, geil. Du hast gerade gesagt, wenn du Interviews führst, so. Ich hab's heute echt nicht mit sprechen.
Es ist früher Morgen, ist okay.
Es ist noch halb früher Morgen, ich trinke ein alkoholfreies Bier. Mann.
Und ich habe auch ganz kurz, als du gefragt hast, ob wir heute um 11.30 Uhr aufnehmen. Also ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist jetzt nicht so wild. Aber ich war gestern Abend tatsächlich auf so einer komischen Gala-Dinner-Veranstaltung mit Gesang und
der feine Herr.
Aber sowas von. Mein Papa hat eingeladen.
Geil.
Ich fühle mich auf so Veranstaltungen ja halt immer unfassbar deplatziert. Ja. Ich sitze da dann immer und denke mir so, boah. Ne?
Ja. Aber, kann ich relaten auf jeden Fall.
Ne, dann Papa hat gesagt, ja, alle Getränke auf ihn. Dann habe ich gesagt, alles
klar, gut, geht mit. Dann Vollgas.
Und dann dachte ich so ganz kurz, naja, 11.30 Uhr. Aber dann dachte ich mir auch so, ich bin eh um 9 Uhr irgendwie wach, ne? Es ist ja die Nile Bettflucht schon mittlerweile. Also.
Ja, deswegen, ich dachte auch irgendwie, weil ich hätte dich ja erst gefragt, ob wir gestern Abend aufnehmen und du hast gesagt, so, nee, da kannst du leider nicht. Deswegen dachte ich, der ist bestimmt irgendwo auf der Rassel. Da frage ich sie noch mal, ob es irgendwie mit dem 11.30 Uhr noch so passt. Aber ist ja dann alles perfekt.
Er ist auf der Rassel?
Super. Ja, so sagt man. Schön auf die Rassel gehen.
Bei uns im Saarland sagt man auf der Schnär. Das ist dann das Äquivalent. Jetzt kann ich gar
nicht aussprechen.
Ja, nee, musst du auch nicht. Machst auch nirgends außerhalb des Saarlandes. Du wirst immer für blöd gehalten. Das ist halt so. Das ist halt das Stigma, das wir Saarländer haben. Da auch dank Böhmermann, ne, ist das halt
stimmt.
So.
Geil. Aber genau, wo wir bei Sprache sind, ne? Also du mit deiner Sprache kriegst du es ja auch hin, Interviews zu führen. Und das machst du für die Views. Voll geil. Das, genau. Was dich ja auch nochmal mehr als überqualifiziert, um hier mit uns zu reden, was was den journalistischen Aspekt dieser Folge angeht. Total geil. Damit will ich eine kurze Frage stellen, direkt einfach mal. Wen hast du bis jetzt am liebsten interviewen dürfen?
Oh wow. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsinterview war mit Hot Water Music, würde ich sagen. Aber ich hatte so viel coole, gute Interviews. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, Holger von Pale war eins meiner absoluten Highlights, weil das auch so früher einfach eine meiner Lieblingsbands war und ich immer schon gewusst habe, wie sympathisch die sind. Da waren so viele dabei. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ich eins auswählen müsste, war, würde ich sagen, Hot Water Music. Allein schon aufgrund der Gesamtabsurdität dieses Interviews.
Findet man das noch?
Ja, das findet man. Aber das war absurd im positivsten Sinne, weil es war halt einfach so, du hast dann auch einen Zoom-Call gehabt mit 4 von 5 Hot Water Music Mitgliedern, muss man ja jetzt heute so sagen. Und zwar mit Chris Wallard, Chris Creswell,
einem anderen.
Ja. Gut, 1, 2, 3.
Ja, also auf jeden Fall war Chuck Reagan nicht mit dabei, sagen wir mal so. Ne?
Okay.
Chris Wallard, der nur noch Musik mit der Band schreibt und ansonsten halt nicht mehr die Live-Auftritte nicht mehr begleitet, da ist ja jetzt Chris Creswell von den Flatliners als Ersatzmann dabei und vollwertiges Bandmitglied. Chris Wallard lief halt die ganze Zeit während dieses Interviews mit seiner Reibeisenstimme rauchend durch seinen Garten, aber wirklich so wie, also der hat bestimmt 10 Kilometer gemacht in der Zeit, wo er da geredet hat. Es war unfassbar. Der hat sich dann immer wieder so in die Fragen eingeklinkt und das war, ich konnte mich gar nicht auf die anderen, die halt wirklich so alle vor ihrem Laptop gesessen haben, so richtig konzentrieren. Weil einfach immer irgendwo dann, hast du gesehen, da lief er jetzt wieder irgendwo durch. Die sind unfassbar nett, krass sympathisch, auch für ihre Größe und ihre Stellung im Punkrock-Bereich. Null eingebildet, total selbstironisch. Und das ist halt auch das, was ich so sehr mag.
Ja.
Also was für mich so extrem wichtig ist.
Kurze Zwischenfrage, und zwar bist du durch die Musik zum Journalismus gekommen oder hast du vorher schon Journalismus betrieben? Einfach, dass ich das mal verstehe, wo du so ein bisschen stehst.
Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich ja mich selbst nicht als Musiker sehe.
Ja.
Und genauso wenig sehe ich mich selbst als Journalist. da war es tatsächlich auch wieder einfach alte Freundschaften, alte Kontakte. Der Dennis, ehemals Meier, jetzt Müller von Kampfsport, ehemals ja Fire in the Attic, ist da wohl am wichtigsten zu nennen, ist der Chef der Fuse.
Okay.
Und der hatte irgendwann mal, hatten wir Kontakt wegen, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, wegen was es genau war. Und dann kam so im zweiten Satz so, ey du, ich habe mir gerade überlegt, ich suche noch einen zusätzlichen Redakteur. Hast du nicht Bock, da irgendwas zu machen für die Fuse? Ne? Da hab ich so für mich gedacht, ja, ich mag Musik, ich mag Bands, ich mag die Interaktion mit Bands.
Ich mag Schrift,
Bands.
Ich mag Papier.
Ja, genau.
Lesen, ne? Kann ich auch. Perfekt.
Da kriege ich mich schon irgendwie reingefuchst. Ne? Ja, und dann hab ich das angefangen und jetzt mache ich das seit knapp 3 Jahren. Ich würde nochmal sagen, nicht besonders professionell, aber
mit Leidenschaft.
Ich glaube, was mir zugute kommt, denke ich, ist einfach so, ich versuche die Interviews immer so zu führen, wie ich Backstage mit einer Band sitzen würde nach einer Show oder vor einer Show und quatschen würde. Und ich glaube auch, dass das, oder hoffe zumindest, dass das bei den Bands auch gut ankommt. Und das macht dann halt so eine, das ist dann nicht so, der kritische Journalist von oben herab fragt mich was oder umgekehrt, der kleine Scheißer-Journalist von unten kriegt jetzt irgendwas von der Band diktiert, sondern es ist wirklich der Versuch, dort irgendwie eine freundschaftliche Interaktion zu führen.
Ja, irgendwas auf Augenhöhe einfach, ja. Kann man verstehen.
Genau.
Ja. Das macht Sinn. Und ich meine, dann kennt ihr, also du und die Fuse sich ja auch schon ziemlich lange, weil ihr wart ja, glaube ich, auch früher Labelkollegen, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, bei Redfield, oder?
Genau so ist es, ja. Also wirklich, Dennis kenne ich aus, ne, glaube aus dem ersten Parachutes-Jahr. Da haben wir bei uns hier in kleinen Jutz mit seiner Vorgängerband, mit Summer's Last Regret, gespielt gehabt. und seitdem eigentlich immer durchgängig befreundet gewesen und man hat sich immer irgendwo getroffen oder wenn wir auch auf Konzerten in Köln als Besucher waren, ist immer irgendjemand von den Jungs einem über die Beine gelaufen. Und ja, das ist dann so geblieben, ne?
Schön, das ist doch gut. Lange, freundliche, musikalische Beziehungen.
Genau, genau. Eigentlich so auch, dass so in der Nachbetrachtung ich irgendwann mal Gitarre oder respektive Bass an den Nagel hänge, muss ich auch sagen, ist es das, also bei allen musikalischen Zielen, die man sich mal irgendwann anfängt zu stecken oder Ziel oder dann auch so Dinge, die man erreicht hat, ist glaube ich so diese geknüpften Freundschaften, die auch jetzt wirklich ja schon über Jahrzehnte bestehen, das, was am Schluss am wichtigsten ist.
Stimmt. Das ist schön zusammengefasst. Hast recht. Das ist auch das, wo man auch am allerlängsten was davon hat, auch wenn die Bands nicht mehr existieren, wenn man selber vielleicht irgendwann aufgrund von Arthrose kein Saiteninstrument mehr spielen kann oder sowas, sind die Leute trotzdem immer noch cool im besten Fall.
Genau, ja.
Das ist geil. Okay. Geil, das ist schön. Jetzt, glaube ich, haben alle ein sehr gutes Bild von dir, wissen, warum es gut ist, dass wir heute mit dir reden und warum du ein adäquater Gesprächspartner bist. Das freut mich.
Jetzt, ja? Bevor wir zum etwas ernsteren Thema kommen, wollte ich noch die Sache fragen, die wir eigentlich immer fragen.
Ah, oder willst du es so rum machen?
Ja, also ich wollte dann...
Ja, okay, dann machen wir es doch mal so.
Okay, schön. Und zwar wollte ich aber fragen, wo warst du so richtig unprofessionell? Also als Musiker...
Oder auch als Interviewer vielleicht.
Oder auch als Interviewer, ja. Geht beides. Aber eine Geschichte würden wir sehr gerne hören.
Also ich glaube, tatsächlich war ich als Musiker sehr häufig unprofessionell, weil wo die anderen, und da kommt auch einfach wieder so das Thema, warum ich der Überzeugung bin, kein Musiker per se zu sein. Ich mag alles rund um die Band und was in der Band passiert. Alle Vorgänge. Ich mag's, Musik zu schreiben. Ich mag Musik zu spielen. Ich mag's aber nicht, mein Instrument zu üben.
Ey, mir geht's genauso. Ich weiß
schon, was und dann, dann hat sich, glaube ich, irgendwann auch mal bei mir so diese Nummer eingegruft. Ja, komm. Reicht irgendwie.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Genau, solange keiner was sagt, ist alles okay. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz meiner Unprofessionalität, was Musik angeht.
Das ist schön, weil vor allem das finde ich auch ganz, ganz gut, weil dieser Podcast lebt ja auch so ein bisschen von Fuck-Ups, von Sachen, die man besser machen kann oder die Fehler, die andere nicht machen müssen, weil wir sie alle schon gemacht haben, die hier miteinander reden. Und meistens oder bis jetzt waren diese Fragen eigentlich immer, wurden die immer mit einer Story oder sowas beantwortet. Ja. Und du hast es quasi mit deiner gesamten Laufbahn beantwortet, was ich ganz toll finde.
Ich meine, ne, wenn du irgendwie so lange das schon machst und auch so viel Dinge gesehen hast, gibt's da mit Sicherheit irgendwie jede Menge Stories. Also wenn ich jetzt eine greifen müsste, wir haben mal mit Parachutes in Köln gespielt, damals noch in der Werkstatt, glaube ich, als Support von Alessana. Und die ganze Crew in diesem Laden hat gesagt, passt auf der Bühne ein bisschen auf. Uns ist irgendwie das LED-Band am Bühnenrand abgeraucht. Wir haben zwar jetzt Tape dahin geklebt, aber passt da bitte auf, wenn ihr auf der Bühne steht. Nicht, dass da einer runterfällt. Ja. Wir alle so, ja, alles klar. Nach dem dritten, vierten Mal waren wir dann schon so ein bisschen angenervt, dass wir es nochmal gesagt bekommen haben. Ich habe den Rest der Tour mit einem geprellten Oberkörper weitergespielt, weil ich dann auch so im Treiben, im Abgehen, irgendwann war halt ein Schritt zu viel. Und dann bin ich da in unser Equipment, also uns unten haben halt unsere Ersatzinstrumente gestanden, da mit voller Wucht kopfüber rein. Bin dann aufgestanden, habe geschüttelt, habe gemerkt, dass die Hälfte meiner Gitarre nur noch so gefühlt da ist, meine Ersatzgitarre geschnappt, hoch auf die Bühne, die Show weitergespielt und dann mich selbst für so blöd gehalten, ich kann es euch gar nicht sagen. Und dann kamen wir nach der Show dann irgendwie so runter oder saßen wir da und dann kam da der Tontechniker rein, der das auch dreimal zu uns gesagt hatte und macht dann so im besten kölschen Dialekt, macht er so, Junge, ich hab gedacht, du bist tot. Das war ein absoluter Fucker auf jeden Fall.
Aber sehr schön.
Geil, ja, aber ich glaube, dass also, mir als Schlagzeuger noch nicht passiert, dass ich mal irgendwie auf der Bühne auf die Fresse geflogen bin. Könnte noch passieren, würde mich wundern, aber ich glaube, da kann jeder, der ein bisschen Mucke macht, ein Seiteninstrument hat oder ein Mikro in der Hand hat und sich auf der Bühne viel bewegt, der kann das, glaube ich, absolut nachvollziehen. Da erinnere ich mich auch an eine Show von den Parachutes, wo wir euch, glaube ich, besucht haben. Wir haben einen Abend vorher zusammen bei uns in Karlsruhe in der Stadtmitte gespielt und wir sind am nächsten Tag mit euch in die Pfalz gefahren. Wo ihr, glaube ich, mit Kenai und Jupiter Jones gespielt hat.
Genau, in Bitburg war das.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall. Ja, das war ein richtig toller Abend. Wir hatten sehr viel Spaß und ich glaube, das war irgendwie mit einer der letzten Shows von Elmar, meine ich.
Genau. Ich glaube, es war sogar die letzte.
Ja, genau. Und ich meine, dass er dermaßen in einer Pfütze ausgerutscht ist, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Und aber er hat's mit so einem Lachen lag er am Boden. Und wenn's ihm wehgetan hat, dann hat er's ganz, ganz toll überspielt, auf jeden Fall.
Emma ist auch ein gutes Stichwort. Emma ist der einzige richtige Musiker, der aus Parachutes hervorgegangen ist. Also nein, das wäre jetzt den anderen gegenüber natürlich auch böse. Stefan Schaus, unser Schlagzeuger am Schluss.
Mhm. Jetzt sehr gut bei Die Schande von.
Ganz genau, ist ja jetzt bei der Schande von aktiv. David Halberstadt, der am Schluss bei uns Gitarre gespielt hat, ist auch bei Die Schande von. Aber ich glaube, der so am meisten aus dieser Zeit gemacht hat und aus sich gemacht hat, ist der Elmar.
Ich wollte gerade sagen, der hat das ja auch sehr professionell dann weitergezogen.
Genau. Der ist ja dann auch nach Berlin und hat sich wirklich komplett dem Musik machen und produzieren verschrieben und ist jetzt ja mit Bloodhype gerade so am hoffentlich explodieren. Mhm. Also Wahnsinnsband, Wahnsinnsmusik. Ich bin immer wieder fassungslos, wenn er mir irgendwas schickt. natürlich ist es sehr poppig, aber das bedeutet ja nicht, dass es schlecht sein muss. Nee,
das ist wahr. Das ist wahr. Cool. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal, geh mal ans Eingemachte. Wir haben ja so ein kleines bisschen vorher darüber gesprochen, wie leiten wir denn in dieses große und so ein bisschen schwer zu greifende Thema Mental Health in der Musik, wegen der Musik, dank der Musik irgendwie ein. Und ich glaube, was so ein grundlegendes Ding ist, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es ja so ein Thema ist, das, glaube ich, schwer zu greifen ist, weil es für jeden, glaube ich, ein bisschen anders ist, unterschiedliche Sachen ausmacht, unterschiedliche Gefühle, Erlebnisse ja hervorruft bei einem, aber auch andersrum auslöst, die dazu geführt haben irgendwie. Und es ist halt nicht so greifbar wie ein Kreuzbandriss oder was weiß ich was, sondern es ist für jeden irgendwie so ein bisschen individuell. Und Carsten, du hast ja gesagt, was ich total schön und ritterlich finde, dass du ja auch so ein bisschen über deine eigenen Erfahrungen sprechen möchtest. Und da wir, Miri und ich ja hier sind, die normalerweise reden, würde ich dich mal fragen, quasi, wie würdest du denn dieses Konstrukt Mental Health für dich definieren? Kann man das so?
Ich glaube, eine einfache oder eine Definition in ein paar Sätzen ist extrem schwierig, weil ich glaube, es gibt einfach vielleicht so ein paar Alarmsignale. Ich meine, jeder kann mal einen schlechten Tag erwischen. Dir geht's nicht gut, du grübelst über irgendwas nach. Aber ich glaube, Alarm solltest du bei dir selbst schlagen, wenn das über eine längere Phase anhält. Wenn du merkst, so Dinge, die du vorher extrem abgefeiert hast, sind dir egal oder egaler geworden. Du bist vielleicht, was positive Gefühle angeht, so ein bisschen abgestumpft. Also du kannst dann aus wirklich positiven Dingen vielleicht nicht mehr so das Positive sehen, sondern siehst dann da drin, also katastrophierst so ein bisschen, also siehst dann da drin direkt so, ja, aber aus dieser positiven Sache könnte ja jetzt das und das entstehen. Die Chance ist bei 0,00001%, dass was Schlechtes entsteht, aber das ist halt das vorherrschende Thema. Du denkst halt nur drüber nach, boah, das wird bestimmt super scheiße alles. So. Und deswegen glaube ich, dadurch, dass es auch einfach so viele verschiedene Ausprägungen von Krankheiten, die Mental Health betreffen, gibt, ist es immer schwierig, so eine klassische Definition herbeizuführen. für mich selbst ist, glaube ich, meine funktionierende mentale Gesundheit immer dann, wenn ich zufrieden mit mir und meiner Umgebung bin. Also so würde ich versuchen, so ein bisschen in einen Satz zu packen. Also wenn du nicht dieses Grübeln hast, wenn du nicht dieses Katastrophieren hast, wenn du nicht alles in Frage stellst oder alles schlecht findest, dann, glaube ich, ist alles okay.
Mhm. Ja. Ja, verstehe ich. Macht Sinn. Und tatsächlich fühle ich mich mit dieser Aussage gerade abgeholter, als ich es gedacht hätte. Also das ist was ich sehr gut nachvollziehen kann, wobei ich eigentlich immer von mir gedacht habe, das ist gar nichts, was, ja, habe ich nicht.
Nichts Greifbares für dich, weil du ja, nicht betroffen bist.
Ja, ja, genau, richtig. Aber jetzt auch was, wo ich mich auf jeden Fall auch drin erkenne, wenn man mal ehrlich ist, ja.
Ich glaube aber auch, dass die zwei Punkte erkennen und sich eingestehen, und dann der dritte Punkt, was tun, also im Sinne von vielleicht sich Hilfe suchen, halt auch einfach die drei schwierigsten Punkte sind. Vielleicht das es sich eingestehen mit am meisten, weil du kannst dein Leben führen, und es ist alles irgendwie schon immer so, dann stellst du das ja gar nicht in Frage. Also, ne, für mich, bei mir als Beispiel, war das immer so, mein Leben hat sich halt trotz meines Dayjobs und so immer um die Musik gedreht. Also es war echt immer so, es war quasi nur, du hast so die Zeit überbrückt bis zum nächsten Konzert oder bis zur nächsten Probe oder was stand an bis zum nächsten Studioaufenthalt. Und dazwischen war halt so eine seltsame Leere, würde ich es nennen, oder du warst so in Watte gepackt und dann kommst du zur Musik und du explodierst. Und dann ist die Musik rum und dann wirst du am nächsten Tag wieder so in so einem Loch gefangen, wo du so denkst, boah, wann kriege ich denn meinen nächsten Fix? Ne, wann ist denn nächste Musik? Also ich meine, ne, es ist vielleicht keine klassische Sucht per se, aber es war schon so, dass ich immer die Phasen zwischen der Musik eigentlich so einen Durchhänger hatte, mich auch nicht stark für Dinge motivieren konnte, auch in Dingen, in denen ich normal gut war, nicht so gut war, und habe mir darüber auch nie Gedanken gemacht, weil die nächste Show stand ja schon irgendwie an oder die nächste Probe oder war ja immer irgendwo was, wo ich nie hinterfragt habe. Es hat immer geheißen, boah, ganz viele Leute, die irgendwie gesagt haben, so, ey Carsten, dein Selbstbewusstsein hätte ich mal gerne oder deine Eloquenz oder, ne, und ich habe das aber nie so als irgendwie Assets gesehen, sondern so, ja, das bin ja halt ich, ne, was, ne, nix, wo man mich dafür loben sollte im Endeffekt. Und erst als dann das mit Parachutes zu Ende ging, habe ich irgendwann einfach so, hat's Klick gemacht, ich habe verstanden, dass das alles irgendwie miteinander verzahnt ist. Also es war damals so vielleicht das erste Jahr nach dem Parachutes aus, war noch so unter dem Motto von Parachutes erholen. wir haben halt extrem, extrem viel gemacht und wir waren dauernd unterwegs und so Beziehungen haben darunter gelitten. Du hast ganz viele Familiengeburtstage irgendwie sausen lassen, damit du da und da spielen konntest. Und dann war es zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört hatten, gab es die Band halt 12 Jahre und ich glaube, es war auch einfach jeder froh, jetzt mal in ein normales Leben, also wir waren ja alle in normalen Leben, aber das Ding war halt, du hast halt nebenher mal noch eine Band gehabt, die zum Teil 75 Shows im Jahr gespielt hat. Und das ist halt schon viel auch nur möglich, wenn du auf Schlaf verzichtest, deinen gesamten Urlaub da reinballerst oder im Notfall auch mal in einem Krankenschein irgendwie noch eine Show spielst. Ne? Also klug waren wir damals auch nicht unbedingt immer. Und da deswegen war das erste Jahr nach dem Band aus auch echt noch so ein, boah, ich bin froh, dass es rum ist. Ne? Jetzt kann ich mal nach anderen Dingen gucken. Aber irgendwann habe ich halt, kam da so, ne, irgendwo in der hintersten Ecke meiner Psyche, kam dann so reingecreept, ja, aber eigentlich bist du doch nur wertvoll, wenn du auf der Bühne stehst und kriegst da Feedback. Ne? Und keine Beziehung, keine Freundschaft dieser Welt. Wenn du in diesem Mindset bist, kann dir das ersetzen. Das ist halt einfach so. Wenn du so gewohnt bist, nach 12 Jahren einfach so dieses positive Feedback zu bekommen und das ist alles weg, dann kam, war irgendwann so dieses Loch, ne? Jetzt könnte man sagen, ja, ne, warum hast du dann nicht einfach direkt dir irgendwie eine neue Band gesucht? Aber es war ja so ein bisschen Mix aus Burnout oder ausgebrannt sein von dem Band-Dasein, von den ständigen Diskussionen, die man halt auch mal führen muss, von Entscheidungen, die man nicht allein treffen kann, sondern die man zu fünft trifft. Davon ausgebrannt und trotzdem fehlt einem das. Und das war dann immer so ein Ping-Pong, ganz, ganz schwierig. Also auch hat lange gedauert, bis ich mir dann eingestanden habe, okay, das ist halt eine psychische Sache. Die kann ich nicht einfach durch eine Ersatzbefriedigung in irgendeiner Form halt copen. Das geht dann halt nicht.
Also das heißt, du hast erst gemerkt, dass du mental Probleme hast nach Parachutes und dann hat es auch nochmal ein gutes Jahr gedauert, um das zu akzeptieren, dass es so ist. Und hast du dir dann auch Hilfe gesucht oder hast du dann auch, also ich habe zum Beispiel Depressionen, seit ich 16 bin und habe es mir erst vor einiger Zeit eingestanden, dass es so ist und suche mir jetzt erst Hilfe. Und das hat bei mir ewig lang gedauert. Also wenn man rechnet, sind es fast
über dein halbes Leben.
Ja, ja, genau. Deswegen wollte ich fragen, wie lange du gebraucht hast, um diesen Kreislauf hier zu brechen oder, also weißt du, was ich meine?
Also ja, also ich würde sagen, ich habe in dem Moment, wo ich das dann wirklich realisiert habe, und es war ein ganz krasser Schlüsselmoment, der mich im Nachhinein, ist das vielleicht auch gar keine große, das wäre für jemand anderes gar keine große Nummer, war irgendwie so, es gab ein Jahr Parachutes nicht, wir haben aber noch alle freundschaftlich total, waren wir total dicke und dann kam irgendwie eine Anfrage für eine Show gemeinsam zu spielen, also so eine, sollte gar kein Reunion-Ding sein, sondern es war irgendwie ein Veranstalter, der über Jahre ganz viel für uns gemacht hatte und dann habe ich das halt in unsere alte Gruppe geschrieben und also es war abends irgendwann, samstagsabends, ich habe auch irgendwie Musik gehört und normalerweise warst du gewohnt, dass irgendwie so diese Bandgruppe hat ja wirklich so funktioniert, dass du innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich von 3 Mann ein Ja hattest und von einem so ein ich brauche bis morgen und dann kann ich dir Bescheid sagen. Und ich war damals verheiratet und meine Frau saß neben mir und die hat gemerkt, wie ich halt komplett, also es kam gar nichts. Also aus der Band, ich glaube, einer hat zurückgeschrieben, die anderen gar nicht. Und das hat mich so erwischt in dem Moment. Mir war so hundeelend. Ich glaube, ich habe auch angefangen zu weinen oder was. Und meine Frau wusste gar nicht, was da gerade passiert ist. Ne? Und das war eigentlich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das da ist nicht normal. Du kannst nicht dein Glück von 4 anderen Menschen so krass abhängig machen. Das funktioniert nicht. Meine Entwicklung war auch eine andere. Also ich habe halt so lange Parachutes hinterher gehangen und tue es vielleicht heute auch noch irgendwo. Die anderen waren vielleicht irgendwie so nach 6 Wochen durch mit dem Thema und haben gesagt, alles klar, geil, mehr Platz für neues Leben. Selbst da, also das war dann so 2015 irgendwo um die Zeit, 2016, aber selbst da wäre ich niemals bereit gewesen, irgendwas dagegen zu tun, sondern das war dann wirklich noch so dieses Stigma, ja, darfst du mit keinem drüber reden und ne, obwohl es ja auch schon seit einer ganzen Weile, vor allem auch in der Musik, ein ganz wichtiges, großes Thema ist, Leute zusammenbringt, um über dieses Thema zu sprechen und auch ganz viele Künstler halt wirklich ja sagen, hey, ne, so sieht's in mir aus, ne, du kannst das auch, dass du dir Hilfe suchst, dass du was tust, ne? Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass solche Role Models vorne weggehen und dir die Angst nehmen, dass du sagst, okay, ne, bringt am Ende des Tages alles nichts, wenn du selbst nicht dazu bereit bist, ne? Wenn du selbst nicht sagst, so und jetzt mache ich was, ist aber auch alles legitim, ne? Weil der eine braucht halt 5 Jahre dafür, um zu sagen, ich will was dran ändern. Der andere ändert niemals was dran. Das ist halt einfach so. Und dann damals waren so die ersten Überlegungen, ja, was mache ich denn, suche ich mir einen Therapeuten, aber das darf ja dann keiner wissen. Und auch meiner Familie gegenüber wollte ich das irgendwie nicht so äußern. Obwohl die immer mein ganzes Leben lang super supportive waren. Die haben alles unterstützt, allen Scheiß, den ich gebaut habe, haben die immer hinten dran gestanden. Aber in dem Moment, wo ich halt nicht der große Macker war, der hier vorne weggeht und erfolgreich in einer Band spielt, in dem Moment habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Und also ich denke, das war auch einer der Gründe, warum dann im Endeffekt diese Ehe gescheitert ist, würde ich sagen. Und erst nach der Trennung 2018 habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich dahingehend irgendwas verändern, und habe dann mir einen Therapeuten gesucht und mit der ersten Therapie angefangen. So semi-erfolgreich. Also ich glaube, da wollte ich mir selbst was beweisen, ohne bereit dazu zu sein, was zu verändern. Mhm. Und tatsächlich hat es dann wirklich erfolgreiche Therapie, erfolgreich, ne? Man lebt immer, wird immer damit leben. Aber wie gesagt, im Moment ist das eher bei mir so eine 90-10 Ratio. War jetzt tatsächlich erst in 2022. So,
ach, wo krass,
zu Ende gebracht habe und dann auch wirklich verstanden habe, was da los ist, ne? Also was dahinter steckt, ne? Das sind ja zum Teil Dinge aus frühester Kindheit, die du irgendwo aufgeschnappt hast, die du zu so einem Mantra in deinem Leben gemacht hast. Du musst Leistung bringen, damit du geliebt wirst, zum Beispiel. Ist so ein dummes Mantra. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich meiner Familie oder meinem Freundeskreis irgendwann einmal in meinem Leben, also dass ich irgendwas hätte leisten müssen, um dort geliebt oder anerkannt zu sein. Ja. Aber trotzdem, solange das im Kopf drin ist, überträgt sich das auf alles. Das überträgt sich auf die, aufs Berufsleben, das überträgt sich dann auch aufs Musikmachen, ne? Du hast halt so diese erfolgreichen Shows hast du natürlich als absolute Hochs erlebt. Und wenn die Show mal nicht so erfolgreich war, hast du an dir selbst gezweifelt, anstatt an zu sagen, okay, hat der Promoter Werbung gemacht. Es gab tausend Dinge, die auf jeden Fall viel krassere Gründe gewesen wären, als dass ich selbst es nicht hinbekommen habe. Mhm. Vor allem, wenn du auch in einer Band spielst, die aus 5 Leuten besteht.
So, du bist ja kein Singer-Songwriter und ganz für alles alleine verantwortlich.
Genau, ja. Genau. Und erst da habe ich dann auch so das mehr oder weniger so in meinem Freundeskreis und in meiner Familie auch ganz offen und einfach alles raus. Also es ist halt so, ne, du musst immer... oder es gibt viele Leute, die einfach durch das Thema Mental Health auch völlig überfordert sind. Das ist halt einfach so. Du kannst die total überfahren, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, ich habe einen depressiven Schub oder ich habe eine Depression. Dann sind die alle so, wow. Ja,
genau.
Ich weiß gar nicht, wie ich mit demjenigen jetzt umgehen soll. Was völliger Quatsch ist. Aber ja, es ist halt einfach so. Und das ist halt immer noch so dieses Thema. Es ist teilweise schon noch stigmatisiert. Es wird dir teilweise noch als Schwäche ausgelegt, und das muss weg, weil ganz ehrlich, es ist genauso eine Krankheit, wie wenn du dir einen Arm brichst. Also jetzt, klar ist eine Depression viel teuflischer als das, aber es ist halt eine Krankheit, über die man völlig wertefrei reden muss, und vor allem bei so einer Krankheit muss man auch viel mehr reden, weil, also, da kann ich jetzt nur für mich selbst sprechen. Mir hat es am Ende des Tages nur geholfen, mich mit jemandem zusammenzusetzen, der professionellen Einblick hat, und alles rauszulassen, was da so ist.
Ja. Dass jemand wertefrei zuhört, ist mal ganz gut. Aber erstmal, genau, Props, genau, dass du nach all der Zeit, also nach der ersten Therapie, dann trotzdem weitergemacht hast, trotz dieses Fehlschlages, ist schon mal ganz cool, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal vor Jahren eine Therapie, und deshalb mich komplett zurückgeschlagen, weil die Frau mich nicht verstanden hat. Und dann habe ich es auch abgebrochen und seitdem habe ich mich nicht mehr dran getraut. So, deswegen ist, ja, hängt es bei mir so ein bisschen. Aber ich wollte fragen, was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt so offen drüber reden kannst? Also ich finde, als Mann ist es nochmal ein bisschen vielleicht schwieriger, vor allem als tätowierter, böser Mann, darüber zu reden. Und aber was hat dir geholfen, dass du jetzt sagst, ey, scheiß drauf, so, ich habe genauso Probleme und ich kann damit offen kommunizieren, darüber offen kommunizieren?
Ich glaube einfach, ich habe das am Anfang sehr krass verpackt. Also man muss dazu sagen, ich bin halt so ein Clown, ne? Ich habe ganz viel von meinen tiefsten Tiefpunkten immer mit Humor versucht zu überspielen und immer hat mal jemand zu mir gesagt, je lauter die Witze sind, die du reißt, oder je lauter du bist, desto schlechter geht's dir. Ich habe das erkannt. Und das war auch so ein Moment, so gedacht habe, okay, meine Fassade bröckelt halt. Also ich selbst weiß, da ist irgendwas seltsam. Ich kann es aber, konnte es zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht greifen, aber wenn es andere checken, wow, dann muss ich mich doch damit auch mal so ein bisschen besser beschäftigen. Und am Ende vom Tag gab es vielleicht keinen so einen Moment, sondern viele kleine Momente. Einfach wenn ich so einen Nebensatz gesagt habe, mir geht's irgendwie seit ein paar Tagen nicht sonderlich gut und ich kann mich zu nichts motivieren und das ist alles irgendwie doof. Und dann kam aber direkt so ein total positives Feedback und derjenige hat gesagt, ja, ey, ne, im Zweifel, wenn das länger anhält, geh doch einfach mal hin und guck mal, dass du dich einfach mal eine erste Sitzung mit einem Therapeuten machst oder sowas. Dass das gar nicht so, ne, das war dann nicht so, dass die Leute zu mir gesagt haben, oh, komm, ne, verhalte dich bitte nicht so, ne?
Sei nicht mehr traurig.
Großer, ja. Kerl, genau, einfach. Großer Kerl, so die Top 10 Bullshit Bingo Sprüche, die du gar nicht hören willst. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich einen unfassbar krassen Freundeskreis habe und einen krass familiären Rückhalt, dass das überhaupt dann das, was ich in meinem Kopf hatte, nämlich dass mir das negativ ausgelegt werden könnte, dass das nie, das war gar nicht der Fall. Und dass halt die Leute, die mir sowas negativ auslegen würden, mir dann auch egal geworden wären. Also, ja, dass der wirklich so gesagt hätte, ich bin halt so jemand vom Typ, ich will immer, dass es jedem um mich rum einfach gut geht. Ich will, dass jeder glücklich ist, jeder froh ist, macht dann auch oft Dinge, die so über meine Kraft hinausgehen. Also, wenn du irgendwie samstags morgens aufstehst, ein Kumpel zieht um, und du bist halt völlig irgendwie so in so einem Loch gefangen und eigentlich müsstest du sagen, du, ich krieg das heute nicht hin, du hast aber Angst vor dem Feedback, dass halt das Problem ist halt, das Feedback stellst du dir in deinem Kopf vor, im Normalfall sagt derjenige dir dann vielleicht so, ey, Alter, gar kein Problem, stress dich nicht, wir sind genug Leute, so, und damit ist die Nummer durch, aber du denkst dir dann so lange, boah, nee, der hasst mich dann, wenn ich jetzt da absage, deswegen gehe ich doch hin, und dann machst du das, leistest das, bräuchtest eigentlich die Zeit für dich selbst und schlägst da total über die Stränge. Und da ist es halt, ich glaube, das ist auch das, was ich so im letzten Jahr besser gelernt habe. Du sagst lieber einmal mehr Nein und scheißt im Zweifel auf die Konsequenz, die daraus entsteht. Meistens entsteht eh keine daraus, aber selbst wenn eine entsteht, wenn mir jemand böse ist, dass ich ihm beim Umzug nicht helfen kann, dann hey,
ja. Außerdem sind wir alle alt genug, halt so, verdienen genug Geld, um Umzugsunternehmen zu bezahlen.
Dann will ich in die Wohnung auch gar nicht mehr gehen von der Person.
Genau. Und das zu erkennen und sich einzugestehen und zu sagen, okay, nee, ich brauche heute deutlich mehr Zeit für mich selbst, wo ich mich um mich selbst kümmere. Und wenn es nur ist, mal irgendwie einen Abend nur auf der Couch zu verbringen und Musik zu hören, ohne dass ich jetzt das Gefühl haben muss, eigentlich müsstest du ja noch Sport machen und du müsstest ja noch hier ein bisschen Social Media für die Band machen oder müsst was für die Arbeit vorbereiten oder müsst noch ein Interview für die Fuse vorbereiten. Das alles konnte ich früher niemals wegschieben. Das hat mir den Abend halt verdorben, ne? Also ich habe dann so lange da gesessen, bis ich dann doch irgendwas gemacht habe. Und heute kann ich das aber gut. Heute kann ich sagen, nee, morgen ist ja auch noch ein Tag. Kriegst du morgen auch noch.
Also so ein gesundes loslassen und die Probleme von morgen auch die Probleme von morgen sein lassen und das und dadurch auch so ein bisschen zur Ruhe, dir erlauben, zur Ruhe zu kommen, war sowas, was dir da so,
genau,
so viel geholfen, genau, hat. Okay.
Das lerne ich auch gerade erst.
Also ich wollte gerade sagen, das ist ja, also so blöd, ich will heute in dieser Folge null auf den Ratgeberzug aufspringen, auf dem wir es normalerweise irgendwie machen, aber das ist was, das glaube ich, jeder Person, jedem Menschen guttun würde, sowas ein bisschen mehr zuzulassen.
Das auf jeden Fall, ja.
Absolut, das wird dir auch jeder raten, also egal, ob das der Ayurveda-Coach ist, ob das der Therapeut ist, ob das
der Gerichtsvollzieher ist.
Ja, genau, nimm dir mehr Zeit für dich, kannst du weniger Geld ausgeben. Ey. Naja, kommt drauf an. Am Amazon ist ja immer mehr also, handbreit entfernt.
Nimm dir doch ein bisschen Zeit für Online-Shopping jetzt.
Ja, und das ist absolut so. Also zur Ruhe kommen, so dieses Entschleunigen, auch einfach mal, und da sind wir dann wieder beim Thema Social Media und Mental Health, dieser Zwang, immer nach links zu greifen, dein Handy in die Hand zu nehmen und zu gucken, ja, was ist denn gerade auf dem Band-Account passiert oder was passiert auf deinem eigenen Account, den muss man knallhart unterdrücken und auch einfach mal sagen, jetzt lege ich das da hin, guck mal einen kompletten Film oder hör mal eine komplette Platte und guck in der Zeit nicht auf dieses Ding. Also es ist einfach Fluch und Segen. Wir alle wissen, gerade auch als Band, es geht nicht ohne, es funktioniert einfach nicht ohne. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ist aber nicht so, aber es ist halt auch ein verdammter Fluch. Früher bist du auf Toilette gegangen, hast ein Buch mitgenommen, gutes, oder die Visions oder die Views, und heute hast du halt das Ding in der Hand, ne? Und was machst du in der Zeit? Du machst ja nichts Produktives. Also ich sitze ja nicht da und bereite irgendwas vor oder mach was für mich, sondern du verblödest dich selbst, indem du irgendwelche Reels anguckst und da guckst und hier guckst. Und das ist auch schon ein großes Thema, was es, glaub, wenn du das ausstellen kannst, dass du einfach dir mal so ein paar Stunden für dich ohne das nimmst, dann wird auch alles nochmal so ein Ticken besser.
Das auf jeden Fall.
Das ist auch was sehr Zutreffendes und aber auch positiv gemeint, was allgemeingültig ist. Das ist eine sehr wertvolle Aussage. Das ist auch was, wo ich, also gerade das Toilettenbeispiel, gell? Also das ist wirklich so krass. Und also, was nur kurz ein Schwank aus meinem Alltag. Mich nervt es so dermaßen, dass mein erster Griff und mein letzter Griff des Tages immer zu diesem blöden Handy ist und dass man aber auch das Ding nicht in die Hand nehmen kann, ohne dann mal noch kurz so, dann sitze ich noch mal 2 Minuten hier und guck noch mal, was machen denn die anderen alle und sowas. Und ach krass, scheinbar sind alle im Urlaub und reich. Hammer.
Oder wie viel Zeit du halt da auch einfach verlierst. Ich hatte letztens noch mal so, hatte ich mir mal echt gesagt, so heute 10 Uhr fällt der Hammer, ich gehe früh ins Bett, ne, ich will morgen fit sein, und mein Handy noch kurz in die Hand genommen, auch wieder so auf dem Band-Account noch kurz was geguckt und hier noch kurz was geguckt, und dann war es 22:45 und ich wusste nicht, wo diese 45 Minuten einfach hingegangen sind. So, ne, einfach puff, und das muss man, also ich bin da auch nicht sehr, sehr gut drin, das auszuschalten, aber ich lerne. Ich entwickle mich weiter, was das angeht.
Wenn du auf gute Tipps kommst, teil sie, weil mir fällt das so
gibt doch schwer,
und ich will das auch.
Diese Handy-Tresore gibt es auch, wo du da reinstecken machen kannst, und dann stellst du eine Zeit ein von 2 Stunden, nach 2 Stunden geht das Ding erst auf und dann hast du in 2 Stunden erst dein Handy wieder.
Oh, ja. Witzig.
Oder du kannst auch, glaube ich, mittlerweile kannst du es auch programmgesteuert irgendwie machen, also kannst irgendwie so dir selbst hinterlegen, dass du auf gewisse Apps gar nicht draufkommst für die nächsten 2 Stunden, so irgendwas, also gibt da vieles, also ich habe noch nicht den perfekten Trick für mich gefunden, ich versuche mich einfach dazu zu zwingen.
Oh, das ist aber tatsächlich eine saugute Idee. Also ich glaube, mein Tag wäre schon so viel reichhaltiger, wenn ich so eine Sperre einstelle, dass Instagram vielleicht erst ab 11 geht und nicht mehr nach 20 Uhr oder so.
Aber ich glaube, du kannst es tatsächlich einstellen, so mit
ich muss mal gucken, es geht
eine halbe Stunde, du kannst, glaube ich, einstellen mit, du kannst so lange auf die App zugreifen und dann nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, das hilft schon mal sehr.
Oder du zahlst 10 Euro, dann geht's wieder.
An dich selbst.
So in die Kasse, und dann denkst du so am Ende des Monats, boah, nichts mehr übrig.
Ja, Scheiße. Fuck, ich habe mich selber arm gemacht. Naja, hier ist ja eine Vollkasse mit meinem Geld.
Also ich habe das, aber das Thema auch ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich habe früher bestimmt im Jahr, keine Ahnung, 30, 40 Bücher gelesen, so um den Dreh ungefähr. Und jetzt sind es vielleicht noch 3.
Kenne ich auch, ja.
Und ne? Und da denke ich mir halt so, ey, Bücher sind so gut und wichtig. Instagram ist es nicht. Ja,
es ist eigentlich nur lustig meistens.
Ja, 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 ist so. Aber du nimmst halt so, wo du vorher die Zeit drauf verwendet hast, irgendwie in eine Geschichte abzutauchen, nutze das jetzt, um irgendwelche Selbstdarsteller dir anzugucken, ne? Und das, es nervt mich selbst am meisten.
Ich verstehe, das ist tatsächlich, das ist sehr, sehr, das ist was sehr Greifbares in diesem ganzen Thema, das so individuell und heterogen ist irgendwie, dass man, also das ist glaube ich auch was, wo jeder relaten kann, ob man Probleme hat oder nicht, oder ob man sich nicht eingestellen will oder man vielleicht auch wirklich keine hat. Aber das ist ja vielleicht sogar auch schon Prävention, könnte man sagen, wenn man das vielleicht schon mal lieber pro forma macht oder sowas. Ja, das ist eigentlich gut.
Auf jeden Fall. So die anderen Dinge der Prävention oder des Erkennens, also da kann ich halt natürlich auch nur für mich sprechen, ist halt einfach ganz klassisch Erschöpfung. Also wenn du irgendwie gefühlt immer müde bist oder morgens schon aufstehst und denkst du, eigentlich könntest du jetzt noch 4 Stunden weiterschlafen. Oder halt auch so dieses die Lust verlieren an Dingen, die du vorher völlig, also für die du total gebrannt hast. Ne? Ich meine, natürlich gibt's Themen, die sind dann irgendwann auserzählt. Ne? Natürlich darfst du auch mal irgendwann vielleicht sagen, so in der Band, in der ich jetzt spiele, bin ich nicht mehr glücklich, habe ich keine Lust mehr drauf. Das muss jetzt nicht unbedingt natürlich ein Anzeichen dafür sein, dass deine mentale Gesundheit irgendwie in Gefahr ist. Aber wenn du so Dinge eigentlich liebst und dann in dem Moment so denkst, boah, scheiße, gar keinen Bock, das sollte zumindestens ein Nachdenken drüber wert sein.
Ja, ja, guter Punkt, weil ich meine, es kann ja auch, also gerade das Thema mit dem Musik machen oder mit der Band oder, das kann ja auch, also ich meine, es kann ja auch einfach mal fertig sein und das ist okay, ne? Dass man mal sagt, irgendwie so, das gibt mir nicht mehr viel und dann muss ich da vielleicht auch einen Haken dran machen. Muss nicht automatisch auch bedeuten, dass es ein Problem für einen ist, aber andersrum, finde ich, sollte es auch okay sein, mal drüber nachzudenken und zu reflektieren, von diesen 10.000 Baustellen, die ich in meinem Leben habe, oder nennen wir es nicht Baustellen vielleicht, aber Projekte, Sachen, die ich mache, bei denen ich Verpflichtungen habe, die mir aber auch Dinge wieder Gutes geben oder sowas, so welche, nur weil das vor 5 Jahren so war, heißt das nicht, dass es immer noch so sein muss. Und deswegen finde ich, dass man auch einfach mal drüber nachdenkt, so passt denn mein Leben mit den Anforderungen, die es hat, dann noch zu meinem Lebensstil, mit den ganzen Sachen, die es ausmacht, so ein bisschen. Ich glaube, es ist auch was, wo man sich nicht selbstkritisch trotzdem halt immer mal wieder hinterfragen muss, im Sinne von so, tut's mir denn überhaupt gut, in was ich meine Energie stecke?
Ja, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu diesem sich selbst die Zeit nehmen. Weil wenn du in so einem Treiben bist, so ein Alltagstreiben, ne? Du stehst morgens auf, gehst auf die Arbeit, bist dort im Treiben, kommst dann nach Hause, machst Sport, dann fährst du auf die Probe, nach der Probe guckst du vielleicht noch eine Stunde irgendwie Serie und dann haust dich hin. Wenn das halt so ein Kreislauf wird und du niemals die Zeit dieser Reflexion hast, wirst du auch nicht erkennen, dass da irgendwas passiert. Ja. Du wirst gar nicht mehr hinterfragen, warum du in diesem Hamsterrad bist, ne? Nur dann kommt halt im schlechtesten Fall irgendwann der große Knall, dass du nämlich morgens einfach im Bett liegst und sagst, ich kann nicht mehr aufstehen, ich kann heute nicht zur Arbeit gehen, ich kann nicht erklären, warum. Körperlich fühle ich mich gesund, aber ich habe nicht die Kraft. Und so weit sollte man halt versuchen, es irgendwie nicht kommen zu lassen, wenn man es verhindern kann.
Ja, oder tatsächlich das genaue Gegenbeispiel, was so aber eigentlich aufs selbe rausführt. Weil ich meine, also das Hamsterrad ist ja so ein bisschen das bekannteste, nennen wir es jetzt vielleicht mal so, oder das, oder ein bekanntes Sinnbild irgendwie, was ja auch total zutreffend ist. Aber ich glaube, es kann auch oft, und das ist für mich oft ein Problem, wo ich merke, so, dass ich viel zu wenig Routinen habe. Ich habe nichts, was einem Hamsterrad gleicht irgendwie zum Beispiel, weil bei mir als Selbstständiger halt im Großen und Ganzen zum Beispiel wurde eigentlich so, natürlich habe ich viele Sachen, die immer gleich sind, die ich mache. Ich gehe jeden Tag zu mir ins Studio und mache Dinge und sowas, aber ich habe viel zu wenig Routinen, weil ich nicht jeden Morgen zu der und der Uhrzeit an dem und dem Ort sein muss oder sowas. Und genauso geschaltet sich's dann auch, wenn die Arbeit mal rum ist. Es ist nicht so zum Beispiel, dass ich montags immer klettern gehe und donnerstags ist Stammtisch oder was weiß ich was, sondern dass so ein paar feste Pfeiler einem vielleicht auch mal gut tun würden, weil das ist, wo absolut, ich zum Beispiel ja. merke, irgendwie sowas, da bin ich dann ganz oft rastlos, weil ich teilweise 5-mal am Tag meinen Kalender checken muss, weil ich nicht weiß, was die nächsten 3 Tage passiert, weil es vorher noch nie so war. Zum Beispiel der Ablauf, der in der Woche bei mir ansteht, und der wird auch nie wieder genauso sein. Und dadurch fehlt einem vielleicht auch manchmal was, was im Endeffekt wieder dasselbe Outcome hat, aber einem auch nicht so gut tut. Und das ist halt total schwierig, das irgendwie mal überhaupt zu raffen. Also dafür musste ich, ist was, was mir, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal aufgefallen ist, und ich bin seit 7 Jahren selbstständig und mache schon noch länger Musik, und ich meine, gut, das mit dem Podcast machen wir jetzt, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren oder sowas, summa summarum.
Ja, circa.
Oder sowas. Und trotzdem kann ich ganz schwer bei mir von Routinen sprechen, außer ich komme irgendwann nach Hause, und wenn ich dann noch genügend Zeit habe, dann knall ich mich noch aufs Sofa und gucke noch ein bisschen Serie mit meiner Freundin, und dann gucke ich wieder, was passiert denn morgen eigentlich. Und das ist wieder sowas zu dem Thema, es ist so individuell und es fühlt sich für jeden irgendwie ganz anders an. Erstens, was einem gut tut, und zweitens aber auch, was einem nicht gut tut. Und deswegen, glaube ich, ist auch was, was wichtig ist, sich nicht so krass zu vergleichen. Also, ich meine, da sind wir erstens natürlich wieder bei dem Social-Media-Thema. Da sollte man es ja eh nicht machen. Aber auch nur, weil einem sehr guten Freund, der irgendwie auch am Struggeln ist oder sowas, die einen Dinge gut tun und die anderen schwer zu meistern sind, kann es bei dir selbst ja zum Beispiel genau andersrum sein. Und das ist halt auch sowas, da hilft nur erstens drüber nachdenken und zweitens drüber reden.
Ja, genau so ist es. Also bei mir, hast du auch ganz richtig gesagt, bei mir ist auch eine gewisse Struktur extrem wichtig. Also ich habe das jetzt gemerkt, ich hatte jetzt vor 2 Wochen direkt mal mit Corona ins neue Jahr gestartet. Nice. Super. Also ich hatte es jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal, als ich es hatte, war nahezu gar nichts. Also da war ich dann 10 Tage oder 7 Tage daheim und habe mich halt gelangweilt. Und jetzt war es halt wirklich so, dass ich echt, aber ne, also wenn du daheim bist und langweilst dich, dann kannst du halt, ne, keine Ahnung, machst ein bisschen Sport hier, machst ein bisschen das da, so du, ne, und diesmal war ich halt richtig krank und habe echt die meiste Zeit im Bett gelegen und konnte nichts machen, und da hat mir einfach so auch diese Struktur gefehlt, so morgens aufstehen, ne, hier duschen, Frühstück machen, auf die Arbeit fahren, das hat mir extrem gefehlt. Und da habe ich dann so gemerkt, ne, wenn das über Wochen ginge, ne, wenn du jetzt vielleicht aufgrund von einem Burnout, von einer Depression oder was, einfach nicht fähig bist, arbeiten zu gehen, das kann dann schon auch ins Negative nochmal das Ganze verstärken. Ja. Ne? Oder würde es bei mir wahrscheinlich auch,
stimmt,
muss ich sagen.
So spannend, während meiner Quarantäne war auch das Erste, was ich direkt am zweiten Tag gemerkt habe, war so, fuck, ich brauche einen Tagesablauf für irgendwas, und habe dann mir so kleine Routinen gebastelt für 10 Tage im Endeffekt, so irgendwie, was ich als allererstes gemacht habe. Ich war glücklicherweise, war der Hund versorgt, weil ich konnte ja nicht wirklich rausgehen, durfte nicht und sowas, und deswegen war immer meine, weil ich war auch nicht krass krank irgendwie, ne, mir ging's zwar nicht so gut, aber ich hatte keine Halsschmerzen, ich habe nicht krass rumgehustet oder irgendwas, es war eher einfach so die Schlappheit, und deswegen war so meine erste Amtshandlung immer so, morgens in die Küche gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir eine Zigarette gedreht, hab gemerkt, das schmeckt alles noch, fantastisch, sehr gut. Dann habe ich mal gecheckt, okay, was mache ich als nächstes, und habe mir dann so wirklich so Tagesabläufe zu unterschiedlichen Zeiten in meinen Tag reingelegt, damit ich irgendwas hab, um mich dran festzuhalten. Weil es war, weil, also, da habe ich mich so rastlos und so unzufrieden gefühlt irgendwie wie selten zuvor, weil du gleichzeitig nichts machen sollst, andersrum was machen möchtest, und also das war also total machtlos. Das war irgendwie, das war irgendwie so, das, ich glaube, das trifft es irgendwie am besten, und das war arschschwierig.
Das ist auch so. Also bei mir ist es auch so. Ne? Ich brauche einfach auch so eine gewisse Struktur und einen gewissen Plan, und dann läuft das.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Miri, was sagt die Zeit?
Sie sagt, wir können langsam gegen Ende gehen.
Ja, okay, krass. Es geht immer so schnell, wenn man ein gutes Gespräch führt. Aber ich behaupte, das war nicht die letzte Folge mit Carsten.
Vielen Dank.
Es ist auf jeden Fall noch offen, dass wir eine gemeinsame Hassfolge machen.
Ja.
Das habe ich dir damals versprochen. Das will ich auch unbedingt noch machen. Aber also ich meine, es ist also blöd gesagt, kann man hier jetzt eine Art Haken dran machen?
So dumm. Das
klingt so dumm, aber im Sinne von so, haben wir jetzt ein paar Sachen gesagt, die gehaltvoll sind, oder haben wir ganz viele Sachen vergessen? Das ist, da fehlt mir schon wieder der Greifpunkt.
Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, wie es anderen Leuten auch geht, wie die mit so Sachen handeln, so, das hilft mir immer so ein bisschen. Dass Leute gleich Probleme haben, wurde so ein bisschen angesprochen. Also ja. Man kann so ein wir können einen kleinen Haken da hinten machen.
Ja, einen kleinen. Nee, nicht,
weil es so ein großes Thema ist und das ist eigentlich,
ja, genau.
Sollte präsenter sein, als es ist. Wir können damit vielleicht so ein bisschen Leute vielleicht anschieben, wenn wir so drüber reden, als große, bärtige, stark tätowierte Männer, die trotzdem.
Kriminelle, sag's wie es ist.
Die trotzdem über so ein Thema reden können.
Ja.
Vielleicht hilft es anderen Leuten ja auch.
Ich wollte gerade sagen, so, wollen wir eine quasi zu dem Thema heute eine kleine Schlussrunde machen à la Erfahrungswerte, die man vielleicht noch teilen möchte, die eventuell gut sind für Leute, ob betroffen oder nicht, zu wissen. Bei mir fällt zum Beispiel, vielleicht fällt euch was Ähnliches ein. Ich würde gerne eine Story erzählen, ohne Namen zu nennen, auf Natur, auf der wir waren, mit Personen, die wir dann über Wochen immer wieder gesehen haben. Und da habe ich ein sehr gutes Gespräch geführt mit jemandem, der da auch sehr am Struggeln war und auch immer noch ist. Und er hat gemeint, für ihn war das Krasseste, erstmal überhaupt zu lernen, dass selbst wenn er als Betroffener mit jemand anderem spricht irgendwie, dass er auch einfach mal die Fresse hält und zuhört und nicht einfach quasi und so, oh Gott, und ja, ich kann es total gut verstehen, weil bei mir ist es so und so. Weil ich bin nämlich auch so jemand und ich versuche immer, mein Verständnis auszudrücken, indem ich sage, mir geht's ähnlich, weil, oder ich kann das nachvollziehen aus den und den Gründen oder sowas. Und dass einem vielleicht einfach mal jemand zuhört und danach vielleicht auch gar nichts sagen muss, aber halt einfach das Zuhören im Vordergrund steht. Ob man es jetzt genau nachvollziehen kann, sei mal dahingestellt, aber darum geht's in dem Fall auch einfach nicht, sondern einfach mal wertfrei die Fresse halten und die Ohren offen halten. Und damit ist, glaube ich, schon sehr viel geholfen, wenn einem jemand gegenüber sitzt, der was mit einem teilen möchte.
Also ich finde, wertefrei die Fresse halten, finde ich sehr schön. Da könnte man ein Shirt draus machen.
Das ist ein ganz, 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 ganz wundervolles Fazit.
Auf jeden Fall, ja.
Einfach so, ich meine, der schwere Weg ist ja, jemanden zu finden oder erstmal der Wille, in dir selbst drüber zu reden und dann jemanden zu finden, der wertefrei zuhört. Mhm. Ne? Das ist, wenn du das geschafft hast, ist der erste Schritt einfach getan. Und dann musst du vielleicht gar nicht irgendwie sofort in eine Therapie springen, sondern du musst halt auch einfach selbst bereit sein, in diese Therapie zu gehen. Und dann musst du auch den richtigen Therapeuten finden. Das ist einfach so. Also und wenn es erst der 5. oder 6. ist, aber probier es immer weiter. Es gibt viele gute, aber es gibt auch viele echt beschissene.
Ja. Ja?
Wenn du in der Therapie sitzt und du sagst vielleicht, bei mir ging gerade eine Beziehung in die Brüche und ich weiß nicht, woran es liegt. Und du kriegst dann irgendwie so als Spruch, ja, aber wegen Liebeskummer sind wir hier ja heute nicht. Dann weißt du, die Nummer läuft halt nicht.
Ja, ne? Direkt eine Aufhalt gegeben, der Typ.
Ja, direkt. Und dann sehen einfach, wir sehen uns in der Google-Rezensionsspalte, mein Freund.
Genau. Nee, und da auch ganz oft versuchen, aufs Bauchgefühl zu hören. Ne? Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, dann ist es vielleicht einfach nicht der Richtige. Man muss sich zu nichts zwingen. Da einfach für dich selbst das Bewusstsein zu schaffen, du willst was verändern, du würdest da gerne ein Gegenüber haben, das auf Augenhöhe mit dir diese Themen bespricht, die du alleine nicht bearbeiten kannst. Denjenigen zu finden ist nicht einfach, aber die Leute gibt's. Und wenn du jemand Gutes wirklich gefunden hast, dann kann auch viel zum Positiven verändert werden dadurch.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube auch, gerade wenn das Thema mit einer Therapie Neuland für einen ist, erfordert es schon sehr viel Kraft und Mut, überhaupt sich mal jemanden zu suchen. Und dann ist es, glaube ich, demnach noch viel schwerer, vielleicht zu sagen, der Weg ist richtig, aber die Person, mit der ich den gerade versuche zu gehen, ist vielleicht nicht die richtige Person. Ich glaube, ich wäre der Erste, der da sagt so, nee, ich ziehe das jetzt durch, einfach auch um den Therapeuten nicht zu kränken, auch wenn er mir nur Mist erzählt, der mir nicht hilft.
Aber auch in dem Thema steckt ja eine krasse Gefahr, ja. Nämlich die Gefahr, dass du eigentlich sagst, ich bin soweit, ich will, dass das daran was ändern, und dann kommst du zu einem beschissenen Therapeuten und dann bröckelt dieser Wille daran, was zu ändern, weil dann sagst du nämlich, ey, das ist nicht das, was ich will, und dann kommt auch wieder so ein bisschen dieses Katastrophieren, ne, dass du so denkst, okay, die sind halt alle scheiße.
Ja. Oder mir ist nicht zu helfen.
Oder mir ist nicht zu helfen, ja. Und dann suche ich mir gar keinen zweiten. So. Und da verstehe ich aber auch 100%, wenn man sagt, ey, ich brauche jetzt mal nochmal ein bisschen Zeit, ich brauche ein bisschen Luft, ich muss mich jetzt erstmal nochmal ein bisschen sammeln, bevor ich diesen Vertrauensbonus so jemanden auch nochmal gebe und sag, okay, dem erzähle ich das jetzt auch nochmal alles in der Hoffnung, dass der es kapiert, ja. Um was es mir geht. Ne?
Das war doch auch so ein bisschen deine Erfahrung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dass du jemanden hattest und das hat dir aber eigentlich nicht geholfen, weil es vielleicht auch an der Person lag?
Ja, weil die Person leider nicht sehr gut Deutsch konnte. Also ich glaube, fachlich war sie sehr gut, kann ich mir vorstellen, aber sie hat einfach gebrochenes Deutsch geredet und dann habe ich mir...
Ihr hattet eher so eine Kommunikationshürde
fast. Ja, genau.
Oh, das ist natürlich
und
auch
dann habe ich mir gedacht, okay, sie versteht nicht, was ich meine, so.
So. Ja.
Dann habe ich mir gedacht, fuck off.
Boah, das ist ja nochmal besonders beschissener, ja, genau. Fall. Oh, okay, okay.
Ich finde es auch schwierig, mit gebrochenem Deutsch Therapeut zu sein, Therapeutin. Aber ich glaube, fachlich war sie halt super, aber ich kam halt mit ihr nicht klar. Und mit diesem dann, dass sie mich dreimal fragt, was ich meine. So, das hat mich irgendwann abgefuckt. Ja. Aber ich wollte zu dem ganzen Thema noch eins sagen. Und zwar, es gibt ja auch verschiedene Therapieformen. Es gibt ja nicht nur diese eine Therapie mit Gesprächen, sondern ganz, ganz viel andere. Wenn man sich in der einen Therapieform nicht wohlfühlt, sollte man vielleicht mal gucken, ob es was anderes gibt, was besser zu einem passt. Zum Beispiel, ich habe jetzt gemerkt, ich habe, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf Netflix, das heißt Stats. Da redet Jonah Hill mit seinem Therapeuten und das ist, also er macht sozusagen eine Therapie, also Therapie mit seinem Therapeuten auf Netflix.
Ernsthaft?
Ja. Und
das ist ein krasses Format.
Und da diese Stats hat zum Beispiel, ich hasse es, wenn der Therapeut sagt, ja, was wie ziehst du jetzt deine Schlussfolgerung
raus? Und wie fühlen sie sich dabei?
Versucht alles selber zu lösen. Ich denke mir, ich bin hier, um, dass mir geholfen wird und nicht, dass ich selber mich heile. So, ich brauche so ein paar Anleitungen und sagen, okay, wenn das passiert, dann mach das. So, das habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich einen Therapeuten jetzt suche, eher so jemand gern hätte, der aktiv mir zumindest eine Richtung vorgibt und nicht einfach sagt, jetzt hör mal auf dich selbst und was sagt dein inneres Selbst so und oder was hast du daraus gelernt, sondern ich möchte Antworten haben, so ein bisschen so was Greifbares, das ist mir wichtig. Ja. Aber es gibt auch Leute, die das nicht brauchen. Deswegen, ich finde, jeder braucht halt so seinen eigenen individuellen Therapeuten und seine eigene Therapieform. Dass man das auch mal gehört hat, dass es existiert.
Ja.
Ja, es muss einfach passen.
Ja. Ja, ey, voll. Also das ist, glaube ich, absolut nicht zu unterschätzen, kann ich mir so vorstellen. Weil, also ich meine, man teilt ja wirklich die tiefsten, krassesten und schwersten Inhalte eigentlich. Und wenn die, und ich meine, ey, wie oft kommt man allein bei der Arbeit mit jemandem nicht klar, mit dem man nur oberflächlichen Mumpitz machen muss, ne? Menschen sind einfach individuell. Wir sind alle individuell. und ich meine, das muss man einfach nur mal logisch zu Ende denken. Klingt jetzt ganz einfach, aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht, wenn man zum ersten Mal drüber nachdenkt, zu akzeptieren, so dass es irgendwie, dass die Suche auch eine Weile gehen kann.
Ja,
und dann kommt ja auch noch dazu, dass man überhaupt mal auch jemanden finden muss. Ne? Also nicht so, dass nicht nur, dass die Person dann auch noch cool ist, sondern dass überhaupt jemand auch die Kapazitäten hat. Weil, also ich bin ja ein Psychologensohn und mein Vater tatsächlich, der hat zu einem gewissen Punkt schon echt irgendwie, wenn er Anrufe gekriegt hat, einfach gesagt, es tut mir total leid, ich würde mir sehr gerne irgendwie diese Kapazitäten nehmen, aber es geht nicht. Und sie haben auch verdient, dass ich mit ihnen spreche und mich komplett darauf einlassen kann. Und das funktioniert leider nicht, einfach wenn ich zu viele Patienten habe. Ne? Also ich meine, das muss ja, also die Person gegenüber muss das ja auch wirklich alles auffassen können und halt richtig da sein. Und wenn du aber halt die 15. Person an diesem Tag da bist, ist auch das Gegenüber halt einfach mal durch.
Ja.
Und so was das ist. Ja. Also da gibt's, glaube ich, so viele Sachen, die man akzeptieren muss und von dem man sich nicht einschüchtern lassen darf.
Ja, das sind leider echt viele.
Ja.
Ich glaube auch, da können wir eine extra Folge drüber machen, ja. So himmelschreiende Ungerechtigkeiten im deutschen Medizinwesen und Pflegebereich. Ja. Weil ich meine, das ist ja wirklich so, ne? Wie viele Leute bleiben, auf gut Deutsch gesagt, auf der Strecke mit ihren psychischen Erkrankungen, weil es keine Kapazitäten gibt, sie adäquat zu betreuen. Jo. Also keine Ahnung. Ich als deutsche Entscheider, was das angeht, ich möchte mir nicht auf die Fahnen schreiben, dass da einer von der Brücke gesprungen ist, weil er keine andere Möglichkeit in seinem Leben mehr gesehen hat und gleichzeitig klar ist, er hat keinen Therapieplatz bekommen, ja, oder er hat keine Möglichkeit für ein Erstgespräch bekommen. So, das ist das, was echt sich ändern muss, weil ansonsten, ne,
ja, das
geht die Nummer schief.
Ja, richtig. Es ist halt auch wirklich ein echt schwieriges Feld, wenn man halt schon wenn die eigenen Probleme sich dann auch noch korrelieren mit strukturellen Problemen, die es noch schwerer machen und sowas.
Genau.
Und ich will es gar nicht sagen, weil es so banal klingt, aber man darf sich da halt einfach nicht entmutigen lassen. Es klingt so, als würde, wisst ihr, was ich meine, so dieser dumme, simple Satz, der klingt so, als würde es der Sache nicht gerecht werden, aber es stimmt halt irgendwie.
Ja, und ich sehe es halt auch einfach so, und das ist zwar vielleicht so ein bisschen eine krasse Einstellung, aber das Bewusstsein dazu muss irgendwo her. Du wartest auf ein Spenderherz, weil dein Herz kaputt ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Suizidgedanken und findest keinen Therapieplatz. Da die Wertigkeit reinzubringen, dass jetzt einer sagt, das mit dem Spenderherz ist schlimmer als das andere, das sehe ich nicht.
Ja.
Also klar, ne, mein Herz ist hoffentlich gesund, so, zumindest bei dem, was ich weiß. Ich habe es eher mit der Psyche. Kann man jetzt sagen, klar, dass du da biased bist und dass du da eher Team für die psychische Gesundheit bist. Aber es macht am Ende des Tages keinen Unterschied, ob du dran stirbst, dass dein Herz nicht funktioniert, oder ob du keine Möglichkeiten in deinem Leben siehst, weiterzumachen, und du legst dich auf eine Bahntrasse.
Ja.
Das macht keinen Unterschied.
Ja, richtig. Aber auf dem Blatt macht's den scheinbar noch.
Leider schon.
Das ist so. Ja. Ja, das ist leider so.
Vielleicht können wir mit diesem Podcast so ein bisschen beitragen, dass es sich vielleicht irgendwie, dass wir Leute motivieren, die sich irgendwie ändern können.
Oder Leute motivieren, Psychologie zu studieren und für Generationen nach uns da zu sein.
Genau, oder für uns.
Ja. Oder zumindest, dass der NC sinkt, dass es mehr Leute machen können, die wahrscheinlich total dafür geeignet werden, aber nicht gut genuges Abi haben.
Ja, oder Quereinstiege einfach leichter gemacht werden. Ne? Ich glaube einfach, wenn du zum Beispiel, also wir jetzt sind dem Pflegeberuf noch Leute klauen, die haben es eh schon beschissen, schwierig genug, aber wenn du vielleicht aus der Pflege kommst und merkst, so, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich kann denen Hoffnung geben, und dann ist vielleicht aber auch so ein Therapeutenjob was für dich.
Ja. Ja?
Also das muss man einfach auch mal so sehen. Aber ja, ich denke, wenn man mit dem Podcast irgendwie dazu beitragen kann, dass auch nur ein einziger nach dem Hören des Podcasts denkt, boah, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, mich meiner besten Freundin, meinem besten Freund anzuvertrauen, und den ersten Schritt macht und sagt so, boah, ich habe das gehört, ne, und da sind jetzt Leute, die sprechen da total offen drüber. Ich schütte jetzt mein Herz auch mal einfach meiner Freundin aus. Das reicht ja schon als erster
Korrekt,
Schritt.
Ja. Wenn es einer von tausend ist, super, perfekt.
Genau, ja.
Ja, richtig. Das ist wahr. Das wäre sehr schön. Wir sagen normalerweise bei allem immer, schreibt uns und teilt es. Das müsst ihr nicht in diesem Fall. Das ist eure eigene Sache und das geht jeder so an, wie es für einen richtig ist.
Ich sag auch immer, wenn man wirklich auch so, ne, ich habe jetzt keine große Reichweite, aber wenn irgendjemand das, ne, Bedürfnis hat, mal mit jemand komplett Fremden über die eigenen Probleme zu sprechen, ne, Carsten@smallstatepunk.com schreibt mir einfach. Nice.
Sehr nice Angebot.
Das ist Commitment, Leute. Ja. Nicht schlecht. Das ist sehr gut.
Probier's gleich mal aus.
Ja. Pass auf,
mach das super gerne. Ich meine, ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen, und jeder hat da, glaube ich, einfach sein eigenes Paket zu schleppen mit ganz vielen Windungen und Dingen, aber warum soll nicht das, was mir geholfen hat, anderen auch vielleicht irgendwo helfen?
Korrekt.
Da hast du völlig recht.
Man kann es ja wenigstens probieren.
Genau. Ein Versuch ist es immer wert.
Genau.
Geil. Soll mal ein bisschen Mucke pumpen?
Ja, klar.
Fett. Fett. Ich tatsächlich.
Sehr flüssig Übergang.
Ja, danke. Ich switch meinen Song jetzt nochmal. Und grundsätzlich gilt meiner Meinung nach immer Gäste zuerst. Deswegen, Carsten, du darfst natürlich sehr gerne einen Song von Small State reinpacken und einen, den du selbst gerne einfach möchtest, dass die Welt ihn hört, weil er großartig ist. Was hast du für uns dabei?
Ich im Falle von Small State würde ich gerne Young at Heart in die Liste packen, weil es auch wieder einfach so ein Song ist, der unser aller Vergangenheit, der wir hinterher weinen teilweise, weil damals vielleicht auch alles ein bisschen einfacher war, so ein bisschen in den Vordergrund rückt, und das, glaube ich, auch ein gutes Thema ist, ne? Das gehört auch zur Reflexion mit dazu dann. Als zweiten Song, alte Klassiker, ne, alte Besen kehren gut, sagt man. hätte ich gern von Propagandy, Today's Empires, Tomorrow's Ashes drin.
Sehr cool.
Feuerfrei.
Zwei tolle Bands.
Sehr stabile Songs. Ja.
Danke.
Geil. Miri, was hast du für uns dabei? Was für einen Schrott hast du?
Heute habe ich den Hirscheffekt dabei.
Ach stimmt, okay. Ja. Du hast mir schon gesagt, das war jetzt mies. Darauf wollte ich nicht hinaus. Das ist eine sehr gute Band.
Mit dem Song Artesi. Mhm. Und ich mag die Band unfassbar. Ich finde sie manchmal vielleicht einen Ticken zu frickelig. wer sie kennt.
Und du stehst auf Frickelein.
Und ich stehe frickelig, ja. Aber ich finde, das sind unfassbare Musiker und die zu dritt so eine Musik machen und so live so ein Brett, ist einfach fett. Und der Song finde ich einfach, er ist halt mal wieder, wer hätte gedacht, Achtung, melancholisch. ich mag den Song einfach sehr gerne. Also von daher gesehen, hört ihn euch an.
Okay,
ja. Cool. So. Samuel?
Ja, ich habe tatsächlich mein Song, den switche ich in die nächste Folge, weil unsere nächste Folge mal wieder ein Jubiläum ist und der von der Message da auch ziemlich gut reinpasst. Und deswegen habe ich mir vorhin überlegt, mein Song heißt Flatlines und ist von Parachutes. Und
oh mein Gott.
Weil ich muss gerade gucken, ob der auf Spotify ist. Ich wusste nicht,
ob
Parachutes bei Spotify sind. Aber, weil es wäre dann witzlos, ihn in die Playlist zu packen, deswegen, das musste ich noch schnell recherchieren. Aber ich liebe diesen Song. Ich habe ihn ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall vor 12 Jahren schon geliebt. Und das ist immer noch so und versetzt mich zurück auf ganz viele schöne Konzerte und Abende auch mit euch. Und deswegen haue ich den da jetzt hier rein.
Sehr cool.
Cool.
Vielen Dank. Das sind so schöne Worte. Und das ist halt auch das, was ich vorhin auch schon mal so erwähnt habe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass Musik tatsächlich dann doch so connected und Freundschaften entstehen lässt auch nach so vielen Jahren dann noch eine Relevanz hat, das ist schon, ich glaube, das kann auch fast nur Musik.
Das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Da gibt's nichts anderes, was das, glaube ich, für uns einfache Menschen so schön irgendwie connecten kann über Jahre mit so vielen Emotionen da drin, da hast du recht. Das finde ich super. Cool. Hey, dann vielen Dank für Folge 49. Danke, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für deine Offenheit.
Genau, vielen Dank für deine Offenheit und deine tollen Einschätzungen und Meinungen. Und ich hoffe, wir drücken uns bald in Persona wieder. Deswegen fühle dich jetzt übers MacBook gedrückt. Und geht alle auf eine Small Stage Show, sobald ihr die Chance habt. Wann spielt ihr das nächste Mal und wo?
Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich sehe das genauso, es war mir absolut ein Fest, es war wunderbar mit euch zwei zu quatschen.
Vielen Dank.
Das ist immer super schön, wenn es so zwanglos ist und ich meine, es ist kein easy Thema und trotzdem glaube ich, dass wir das sehr gut da uns alle gemeinsam durchmanövriert haben. Small State, nächste Show ist unsere jährliche Hometown-Show, die nächsten Freitag stattfindet. Hier in Saarbrücken ist jetzt auch schon seit 2 Wochen ausverkauft, 3 Wochen.
Ich wollte gerade sagen, bis dahin ist die Folge auch noch nicht raus, aber dadurch, dass es ausverkauft ist, ist es ein bisschen dann auch Latte.
Genau. Danach stehen als erstes, glaube ich, tatsächlich im April 2 Shows, einmal in Hamburg und einmal in Hannover an. Aber da wird noch so das ein oder andere dazukommen. Wir machen uns da ja keinen so Druck. Das ist ja das Schöne.
Da habt ihr recht. Ja. Sehr gut. Cool. Perfekt. Dann hoffentlich sieht man ein paar von unseren Zuhörenden auf den Shows. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben Samstagmittag. Ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende. Ich gehe jetzt arbeiten.
Ja, dann lass dich nicht stressen.
Das mache ich nicht. Ich mache heute die Promo-Bilder für die Band meiner Freundin. Das ist alles Paletti. Sehr gut.
Dann passt das.
Sehr gut. Da möchte ich schließen mit der selbstbewussten Aussage, das war bislang die beste Podcast-Folge des Jahres.
Fand ich auch. Vielen Dank, Samuel.
Sehr gerne. Danke euch.
Bis denn.
Bis denn.
Ciao.
Ciao.